Es war auch eine Antwort auf meine Frage, wie weit kann ich mit meiner Sprache gehen? Der kleine Dinscher wollte so ein bisschen auch Rache nehmen. Die Geschichte der Gastarbeiterinnen ist ja auch ein ganz großer Teil dieses Landes. Jeder hat so sein eigenes Deutschlandmärchen. Ich habe ein Mutter-Sohn-Duett geschrieben. Was für ein Gespräch wäre es gewesen, wenn wir den Mut hätten, darüber zu sprechen?
Mängelexemplar, der Literaturpodcast bei Eldoradio mit Lea Holländer und Henrike Utsch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mängelexemplar. Heute nur mit mir, Henrike, dafür aber mit einem Gast. Ich spreche heute mit Dinscher Gücheta über seinen Roman Unser Deutschlandmärchen. Er erzählt die autofiktionale Geschichte von drei Generationen seiner Familie. Die seiner Oma Hanife, seiner Mutter Fatma und seine eigene. Als junges Mädchen wird Fatma an Yilmaz verheiratet und kurz darauf von Anatolien nach Deutschland geschickt. Dinscher wächst schließlich zwischen der Fabrik, der Wohnung der Familie und der schillernden Welt des Bordells seines Onkels auf. Er will nicht in die Industrie, er will schreiben und zum Theater. Dinscher Gücheta wurde 1979 als Sohn türkischer Gastarbeiter in Nettetal geboren. Nach einer Lehre als Werkzeugmacher arbeitete er lange in der Industrie und machte gleichzeitig seine Anfänge am Theater und als Dichter. In seinem Buch hat er besonders den Frauen seiner Familie eine Stimme gegeben. Die vorgelesenen Passagen in dieser Folge sind Stellen aus dem Buch. 2023 erhielt Unser Deutschlandmärchen den Preis der Leipziger Buchmesse.
Fremde, flüstere ich. Die Fremde, die uns seit drei Generationen hin und her weht. Von der Erde in den Himmel, vom Himmel auf die Erde. Es ist das Jahr 1965. Mein neues Leben beginnt. In einem Land, wo man das Geld von den Bäumen pflücken kann. Ich weiß nicht. So hat man es uns erzählt.
Hanife ist mein Name. Ich bin die Tochter der Nomadin Aische und von Ömer Bey. Ich werde euch kurz meine Geschichte erzählen, dann meine schwere Zunge meiner Tochter Fatma übergeben. Dinscher, mein Enkelsohn, er will es so.
Wenn man sich heute im Mai 2024 deine Vita und wahrscheinlich auch deinen Terminkalender anschaut, stockt einem ein bisschen der Atem. In den 90er Jahren, während er eine Ausbildung zum Werkzeugmacher macht, sagt Dinscher im Roman, für eine Flucht war es noch zu früh, für Theater, Literatur war es zu früh. Erst mussten die Schulden abbezahlt werden. Hast du momentan das Gefühl, du bist da angekommen, wo du immer hin wolltest?
Was bedeutet überhaupt Ankommen? Besonders bei Dichtern, Dichterinnen ist dieses Ankommen sehr schwer. Man bleibt immer irgendwie entwurzelt. Also dieser sichere Hafen kann auch ein bisschen gefährlich sein, aber die Umstände, Verhältnisse haben gerade ein ganz anderes Gesicht bekommen als vor 30 Jahren. Weil 93 musste mein Vater Insolvenz anmelden und da gab es einen Schuldenberg und das musste alles wieder gut gemacht werden von unserer Seite aus. Ich habe 96 mit meiner Ausbildung als Werkzeugmacher angefangen, danach noch 14 Jahre in der Industrie gearbeitet. Parallel ging ich auf die Theaterbühne, parallel habe ich geschrieben und 2011 habe ich den Elif Verlag gegründet. Heute ist es so, dass mir an Aufmerksamkeit nicht fehlt. Auf der einen Seite bin ich für alles sehr, sehr dankbar. Auf der anderen Seite weiß ich, dass dahinter eine sehr hohe Disziplin, eine sehr große Arbeit steckt. Und deshalb versuche ich immer wieder, den jungen Menschen zu vermitteln, wenn ihr Träume habt, wenn ihr Wünsche habt, dann glaubt an eure Träume und an eure Wünsche. Keiner wird euch diesen schönen Garten in die Hand geben.
Wir müssen unbedingt über deinen Roman Unser Deutschlandmärchen sprechen. Das ist dein erster und ein autofiktionaler Roman. Ich habe gelesen, du hast 10 Jahre daran geschrieben.
Das stimmt nicht. Ich habe diese Geschichten dokumentiert als Tagebuch für meine Kinder. Und ich dachte mir, wenn ich irgendwann mal nicht mehr auf diesem Planeten bin, haben die Kinder diese Notizen. Dann haben die auch einen Einblick und wissen, wie ihre Großeltern in Deutschland ihre ersten Jahre verbracht haben. Warum die überhaupt nach Deutschland gekommen sind. Ein paar davon, so kleine Ausschnitte, habe ich in sozialen Medien gepostet. Und dann kam die Anfrage von Nicola Richter, vom Mikrotext. Sie wollte ja, diese kleinen Anekdoten als Buch veröffentlichen. Und ich habe ihr damals gesagt, also da sind so viele Fehler drin. Und ich habe ein Jahr lang darüber überlegt, wie ich dieses Buch orchestrieren kann. Und nach einem Jahr wusste ich, was ich machen wollte. Das eigentliche Schreiben hat auch circa 6 bis 7 Monate gedauert, also nicht so lang. Es gab eine sehr intensive Zeit, wo ich mich für 4 Monate zurückgezogen habe. Und ich war an der Ägäischen Küste in einem Haus, wo meine Großeltern früher gelebt haben. Ich habe mich da eingeschlossen und habe an diesem Text gearbeitet.
Yilmaz übernimmt eine Kneipe. Eine zweite Arbeitsstelle für mich. Vor der Schicht in der Fabrik beginnt der Tag mit Putzen in der Kneipe. Nach der Schicht in der Fabrik geht es weiter. Das Geschirr in der Spüle, die verschissenen Toiletten, volle Aschenbecher. Alle und alles wartet auf mich. Meine Gebärmutter gibt immer noch kein Signal.
Meine Mutter kam aus der Fremde. Wenn deine Wurzeln nicht derselben Erde angehören, bist du verdammt. Den Strick nimmt dir keiner mehr vom Hals. Du musst ihn bis zu deinem Ende tragen.
Du hattest deine Prinzipien. Ich meine Fragen, meine Neugier, meine Neigungen. Vielleicht deshalb werde ich für dich immer auch eine Enttäuschung sein.
Also ich habe unser Deutschlandmärchen sehr schnell gelesen und war sehr berührt von mehreren Sachen. Von den Stimmen der türkischen Frauen um dich herum, der Stimmen der Frauen, die im Bordell deines Onkels arbeiten und von Dinchas Stimme, der von seiner Mutter vorgelebt bekommt, dass er groß und stark und männlich werden soll. Aber immer wieder stumm dagegen rebelliert oder auch laut, der alles Männliche abstreift und lieber schreiben will, als der Arbeiter zu werden, den seine Mutter so gerne sehen würde. Mich würde mal interessieren, wie eigentlich die türkische oder deutsch-türkische Community in Deutschland auf deinen Lesungen oder auch die Menschen in Nettetal, mit denen du so aufgewachsen bist, auf dein Buch und auf das Erzählen deiner Geschichte reagieren.
Ja, ja. Natürlich heißt es immer wieder, unser Dinca. Also der hat es geschafft. Also das Buch ist hier in Nettetal eine Bestseller geworden. Das habe ich auch mitbekommen. Ich werde immer wieder angesprochen auf der Straße. Es ist ein bisschen schwer, weil auf der anderen Seite, ich freue mich, dass sich die Menschen sich mitfreuen. Ich freue mich, dass wenn Menschen ihre Geschichten auch in dieser Geschichte wiederfinden. Aber auf der anderen Seite macht es für mich überhaupt gar keinen Unterschied, ob es die Leserinnen hier in Nettetal sind, in der türkischen Community oder ganz woanders. Jeder hat so sein eigenes Deutschlandmärchen. Jeder hat so seine eigene Lebensgeschichte. Und man macht ja die Erfahrung, keiner kommt ungeschoren durch das Leben. Jeder hat seine Wunden, seine Verletzungen. Und es kommt immer wieder die Frage, ja, was die türkischen Leserinnen davon halten. Ich habe persönlich bis jetzt keine einzige negative Rückmeldung bekommen. Alle waren dankbar, dass ich diese Geschichte über die erste Generation geschrieben und veröffentlicht habe. Letztens waren türkische Gäste auf der Lesung und die waren sehr berührt. Auch eine ältere Dame, sie wollte mich umarmen, hat mich umarmt, hatte so leuchtende Augen. Sie sagte mir, genau so war es. Und ich glaube, das war bisher für mich die größte Bestätigung. Wenn sie sagt, so war es, dann hat es für mich einen größeren Wert als jede andere Rezension, als jede Buchbesprechung, weil letztendlich ist diese Generation Hauptprotagonist in diesem Text und die müssen sich wiederfinden.
So in meiner Wahrnehmung, in der medialen oder auch in der künstlerischen Auseinandersetzung mit türkischem Leben oder Türken in Deutschland, wird oft ein humoristischer Weg gewählt. Also ich denke da zum Beispiel an die Serie Türkisch für Anfänger, auch Theaterstücke, in denen ich selber mitgespielt habe oder die ich kenne. Das sind oft Komödien, in denen so lustig die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Deutschen und Türken gezeigt werden. Das hast du gerade nicht gemacht. Also du hast eine sehr tragische Erzählweise gewählt, in der sich eher so das Leid und die Enttäuschung über Deutschland, über deutsche Politik, auch über die Deutschen teilweise niederschlägt und so das Gefühl, hintergangen und klein gehalten worden zu sein. Und das fand ich neu und das fand ich, das war eine neue Stimme. Hast du das bewusst gemacht oder ist das so passiert?
Ja, wie sagt man, jeder nach seiner Fasson. Ich wollte daraus weder eine Komödie machen noch eine Drama. Ich habe daraus eine Symbiose gemacht. Die Protagonisten haben ja auch trotz der Verletzlichkeit auch einen Humor. Und das kann man in den Anekdoten über Hanife immer wieder hören. Ohne Humor, ohne ja dieses Leichte wäre es viel schwieriger gewesen, diese Zeiten ja hinter sich zu bringen. Ich wollte eigentlich das Ganze so schildern, wie ich es empfunden habe, wie ich es gehört habe. Natürlich habe ich meine eigene ja literarische Stimme reingebracht. Ich komme ja auch aus der Lyrik-Ecke. Es war auch ein Versuch oder eine Antwort auf meine Frage, wie weit kann ich mit meiner Sprache gehen? Was kann ich aus dieser Sprache alles basteln? Aber ich hätte nie gedacht, dass diese Art Ausdruck und diese Art der literarische Form ja so einen kommerziellen Erfolg erreichen würde. Das war für mich eine Überraschung. Es wird ja besonders bei größeren Verlagen immer wieder gesagt, so und so muss man es machen. Es gibt ein eingeübtes Romanformat. In diesem Rahmen muss alles bleiben. Für Experimente ist leider sehr, sehr wenig Platz und auch sehr, sehr wenig Lust. Das ist auch für mich ein großartiges Erlebnis und eine großartige Erfahrung als Autor und auch als Verleger, dass die Leserinnen in Deutschland für viele Formen offen sind und dass wir Autorinnen in Zukunft mutiger sein können. Es kommt eine ganz neue Generation, die auch ganz anders liest. Es kann nicht sein, dass wir in den nächsten Jahren mit den alten Schablonen unsere ganze Arbeit fortsetzen. Es muss was Neues kommen.
Wo warst du den ganzen Tag? Wer soll die ganze Arbeit am Dreschplatz erledigen, wenn nicht du? Raunzte er mich an und schlug den Lehmkrug auf meinen Kopf. Das wäre sehr großzügig von ihm. Die Tritte danach spürte ich nicht mehr.
Unsere Männer liegen wie Vieh im Bett und die Kinder kommen mit aufs Feld. Was für ein Leben. Was für ein scheiß Schicksal. Nein, ich werde nicht schweigen. Ich habe genug geschwiegen. Seit ich das Haus deines Vaters betreten habe, schweige ich. Weine kalte Tränen und keiner hört mich.
Du hast den Frauen deiner Familie und deines Umfeldes in der Detail eine Stimme gegeben. Teile des Buches sind ja aus der Perspektive deiner Oma und deiner Mutter geschrieben. Die Männer im Vergleich zu den Frauen bleiben stumm. Sie treten trotzdem auf, ohne Innenleben und ohne eigene Perspektive. Die ersten Männer rund um deine Großmutter stehen für Gewalt, die Männer rund um deine Mutter für Nichtsnutze, die sich in der Kneipe betrinken, die deine Mutter mitmanagt, nicht zahlen und sich um nichts kümmern, schon gar nicht um die Kinder. Meine Frage ist, mit welcher Emotion schaust du auf diese unerwähnten Männer, die aber ja stattgefunden haben in deiner Kindheit und in deinem Leben?
Zuerst waren da also auch die Männerstimmen, also zumindest die Stimme meines Vaters, war auch sehr dominant in der ersten Fassung. Später habe ich diese Stimme rausgenommen, weil sie nicht mehr in den Rahmen passte. Dann kam ich auf den Gedanken, die Männer, die waren ganz freizügig, wenn es um ihre Emotionen ging oder um ihre eigenen Wünsche. Die Frauen waren diejenigen, die über ihre Wünsche, über ihr Begehren ja stumm geblieben sind. Und deshalb wollte ich zuerst mal mit diesen Stimmen arbeiten. Und ich wusste immer oder ich habe es immer gespürt, was alles diese Stimmen erzählen können. Ich stell dir das mal so vor, unten gab es die Kneipe und über der Kneipe haben wir gelebt. Meine Oma war die Älteste in der Sippe. Deshalb kamen auch alle Frauen zu ihr. Und diese Wohnung war wie ein Harem in einem osmanischen Reich. Ich war in diesem Harem wie ein kleiner Eunuch, der all diese Geschichten mithören durfte. Und das hat mich alles so geprägt. Ich war mit meiner Mutter bei Karstadt und habe dort diese Unterwäsche mit Diamantenstein in der Mitte, was man ja bei den BHs so öfter sieht, oder so eine Schleife. Da habe ich ihr gesagt, Mutter, warum kaufst du dir nicht sowas? Warum trägst du immer diese langweiligen weißen Unterwäsche? Und dann kam so eine Ohrfeige. Also über das Glamouröse, über das Glitzernde zu reden, war auch ein bisschen peinlich, war auch ein bisschen unangebracht. Und ich glaube, dieses kleine Kind, also der kleine Dinscher, wollte nach 35 Jahren so ein bisschen auch Rache nehmen. Also das Leben ist schon in grau, schwarzen, weißen Tönen, aber Dinscher wollte immer, dass das Leben glamouröser, dass das Leben farbiger ist. Viele Frauen haben mit Männern geheiratet, die sie zum ersten Mal auf ihrer Hochzeitsnacht gesehen haben und mussten schon am nächsten Tag mit diesen Männern in ein anderes Land ziehen, wo sie die Sprache nicht beherrschen, die Kultur, die Mentalität nicht kennen. Trotzdem haben diese Frauen sehr viel bewegt, trotzdem haben diese Frauen sehr viel Durchhaltevermögen gezeigt, die haben ihre Kinder großgezogen, die haben in Fabrikhallen gearbeitet, auf den Feldern, und das ist für mich auch eine Erfolgsgeschichte. Deshalb darf man die Frauen, besonders aus dieser ersten Generation, nie unterschätzen. Ich bin froh, wenn dieses Buch zu neuen Gesprächen in der Gesellschaft führt, wenn dieses Buch uns motiviert, für andere Welten, für andere Kulturen einen Raum zu schaffen oder mehr Empathie.
Jetzt hast du ganz viel über die Frauen gesprochen. Trotzdem wollte ich wissen, was glaubst du, was für einen Klang hätte ein Roman, den du über die Männer schreiben würdest?
Also es wird bestimmt sexistischer werden, das weiß ich. Weil da muss man auch wissen, also viele dieser Männer, die hatten vor ihrer Ehe überhaupt keine sexuelle Erfahrung. Viele dieser Männer haben in armen Verhältnissen ihre Kindheit und Jugend verbracht. Und dann kommen die nach Deutschland. Okay, die müssen hart arbeiten, haben aber auch auf der anderen Seite zum ersten Mal Geld in der Hand oder eine finanzielle Unabhängigkeit. Viele von denen konnten damit auch schlecht umgehen. Ich würde auch bei Männern diese Verletzlichkeit suchen. Also nicht nur als Loser oder gewaltige Wesen darstellen, sondern auch diese Verletzlichkeit ist ja auch unabhängig vom Geschlecht, von der Herkunft.
Du hast gerade erzählt von deiner Mutter, die dir eine Watsche gibt im Karstadt. Und die Mutter im Buch sagt, die Schwäche bleibt ewig als Fleck auf der Stirn, du darfst sie niemandem zeigen. Gerade die letzten Kapitel im Buch sind ja ein Zwiegespräch zwischen Dinscher und Fatma, der Mutter. Und im Prinzip verzweifelt Dinscher an der Frage, warum die Mutter alles ausgehalten hat, was sie ausgehalten hat, ohne ihre Stimme zu erheben oder zu rebellieren. Und es geht um den Schmerz des Sohnes, der das mit angesehen hat. Und am Ende sagt Dinscher, ich wollte dich vor diesem Feuer beschützen, bekam dabei selber Brandflecken, die ich endlich loswerden möchte. Hilft die Literatur, das werden wir sehen, Mutter. Dein Buch ist jetzt 1,5 Jahre alt. Kannst du mittlerweile sagen, die Literatur hat geholfen, auch in der Beziehung zu deiner Mutter? Hat das irgendwas verändert?
Sehr schwer. Vor 3 Wochen waren wir in Berlin auf der Uraufführung von unser Deutschlandmärchen und Mutter war dabei. Ich weiß, sie freut sich sehr, sie ist stolz, aber sie geht damit ganz anders um. Also sie kann immer noch über ihre Emotionen nicht ganz frei sprechen. Vielleicht weiß sie es auch nicht, wie man darüber spricht, aber ich spüre, dass es zu einer Versöhnung gekommen ist, eine Versöhnung mit der Vergangenheit, aber auch mit unseren Wunden. Und das beruhigt mich. Schreiben ist für uns alle auch ein Heilprozess. Ich meine, kein normaler, gesunder Mensch würde jetzt auf die Idee kommen, Autor zu werden. Irgendwas steckt dahinter. Irgendwas muss ja ab sein oder kaputt sein, damit man mit diesen Gedanken spielt. Und ich habe für mich eine Antwort bekommen und das reicht für mich völlig aus. Aber Fatma ist nicht die einzige Person, über die ich erzählen wollte. Also es gibt noch viele andere Charaktere und damit bin ich gerade beschäftigt.
Je mehr du verhüllt hast, desto nackter wollte ich mich zeigen. Je mehr du besitzen wolltest, desto verschwenderischer war ich mit allem. je mehr du Wurzeln schlagen, dir ein Stück Sicherheit pachten wolltest, desto näher am Rand, am Abgrund, ging ich meinen Weg. Je stärker du einen selbstsicheren Mann in mir sehen wolltest, desto mehr habe ich alles Maskuline abgelegt.
Du solltest beim Opferfest das scharfe Messer halten, das dein Vater nie halten konnte. Du solltest in die Moschee gehen und die Stirn auf den Boden legen, wozu ich deinen Vater nie überreden konnte. Du solltest das Geld sparen, Häuser kaufen, Geschäfte machen, wozu dein Vater nie fähig war. Ich habe mein ganzes Leben lang seine Schulden abbezahlt. Du solltest einfach der Mann sein, der mir gefehlt hat. Entschieden, kräftig, geschäftstüchtig. Das war mein einziger Wunsch. War es zu viel verlangt?
Konnte deine Mutter denn deine Emotionen oder deine Wut verstehen oder konntet ihr darüber sprechen, wenn sie schon ihre eigene Emotion da Schwierigkeiten
hatte? Nein, ich hatte am 1. September 96 habe ich mit meiner Ausbildung angefangen. Nach einer Woche habe ich ihr gesagt, dass ich die Ausbildung abbrechen werde. Und sie hat mir keine Antwort gegeben. Du kennst es vielleicht, dieses ohrenbetäubende Schweigen der Mütter. Also wenn die nicht antworten, dann wird es immer gefährlich. Und nach 2 Stunden hat meine Türkischlehrerin mich angerufen und sie sagte mir, deine Mutter war genug enttäuscht, bitte mach mit deiner Ausbildung weiter. Ich habe nach 30 Jahren in diesem Buch ein Mutter-Sohn-Duett geschrieben. Die Frage war für mich, was für ein Gespräch wäre es gewesen, wenn wir den Mut hätten, darüber zu sprechen. Und vieles im Leben verlieren wir auch deshalb oder es kommt zu diesen Missverständnissen, weil wir Angst vor dem Reden haben, weil wir Angst vor unseren Gefühlen haben. Und deshalb hat die Literatur mir sehr viel wiedergegeben, was in der Vergangenheit nicht möglich war.
Wenn du als Gastarbeiterkind die gesamte Jugend damit verbracht hast, deinen Lehrern, den Vorarbeitern, Dozenten etwas zu beweisen, dann steckt irgendwann diese Kerbe tief im Fleisch. Und für den Rest des Lebens kämpfst du damit, die Wunde zu heilen, dich zu befreien. Der Welt zeigen, was der Türke noch aus der Rohmasse schöpfen kann, das alles hat hier nichts mehr zu suchen. Und in Deutschland? Dazu kann ich heute noch nichts sagen. Auch hier, zwischen mir und dem Land, ist die Brücke kaputt. Zu oft habe ich versucht, mich wie zu Hause zu fühlen. Oft klappt es nicht.
Als ich wusste, dass du in unseren Podcast kommen würdest, da war der Bundespräsident gerade auf Staatsbesuch in der Türkei und mit seinem Besuch sollte die, Zitat, Wertschätzung für die mehr als ein Jahrhundert lang bestehende enge Verbundenheit zwischen der Republik Türkei und Deutschland zum Ausdruck gebracht werden und insbesondere die menschlichen Verbindungen und Geschichten gewürdigt werden, die die deutsch-türkische Beziehung bis heute prägen. Und dann wollte ich dich eigentlich fragen, mit deinem Buch im Hinterkopf, das ist ja genau das Thema eigentlich, was du geschrieben hast, was du gedacht hast, als du diesen Dönerspieß, diesen kontrovers diskutierten Dönerspieß als Gastgeschenk gesehen hast. Aber dann habe ich gesehen, dass du mit warst auf diesem Staatsbesuch. Und das ist natürlich viel besser. Jetzt kann ich dich natürlich fragen, wie es war und was du so erlebt hast.
Ja, wir waren mit 6 Personen in der Delegation. Alle haben die gleiche Aufmerksamkeit von unserem Bundespräsidenten bekommen. Ich vielleicht ein bisschen mehr. Ich hatte in der Residenz noch diese Lesung und wo Herr Steinmeier und auch aus der Politik andere Kolleginnen dabei waren. Und Herr Steinmeier hat seine 2 Reden mit unser Deutschlandmärchen angefangen. Also auch am Bahnhof Sirkeci, wo die ersten Gastarbeiter von Istanbul nach München oder nach Köln kamen. Aber auch am gleichen Abend in der Residenz, wo ich meine Lesung hatte, da hat er mit Zitaten aus Deutschlandmärchen angefangen. Das ist schon für mich, also der Dönerspieß sollte nur so als kleiner Gag dabei sein. Ich habe es auch, bis ich zurückgekommen bin aus der Türkei, das gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte, das ist so ein kleiner Scherz. Ich habe es gar nicht so aufgenommen. Ganz ehrlich, ich hatte damit überhaupt gar kein Problem. Ich habe darüber geschmunzelt. Ja. Ach, wir nehmen jetzt Döner mit und so. Okay. Ich finde es auch schade, dass die Presse daraus eine ganz große Dönergeschichte gemacht hat, weil das Image, der eigentliche Grund dieser Reise hatte eine ganz andere Bedeutung.
Ich hatte nämlich auch das Gefühl, also in meiner Bubble, da hatten alle eine Meinung dazu. Das war meine Vermutung, dass du auch sagen würdest, das ist auch schon wieder so was Deutsches, sich darüber so aufzuregen.
Ich denke, dass wir ja diesen Humor verloren haben. Also man kann damit auch ganz anders umgehen. Man kann den Döner erwähnen, aber man kann auch erwähnen, dass 5 andere Kolleginnen dabei waren. Also was ist in den letzten Jahren passiert, seit diesem Anwerbeabkommen? Und wie ist ein Zusammenleben entstanden? Das war im Mittelpunkt. Das zu ignorieren, das gesamte Thema auf einen Döner bringen und sich dann beschweren, ja, dass diese Sache mit dem Döner sehr respektlos ist, finde ich ein bisschen schwer. Es ist nicht nur wichtig, was man uns zeigt, viel wichtiger ist auch, wie wir das aufnehmen, wie wir damit umgehen wollen. Wir haben das Erdbebengebiet besucht. Wir kamen mit dem neuen oder mit dem Oberbürgermeister aus der Oppositionspartei zusammen. Wir haben das Museum von Orhan Pamuk, von diesem Nobelpreisträger, besucht. Diese Reise war nach meiner Ansicht schon sehr respektvoll und sehr empathisch gestaltet. Es wäre für uns wieder ein neues Motiv gewesen, über vieles noch einmal zu reden. Dass es jetzt nicht dafür genommen wurde, sondern mehr für Hetze, für Wut, für Beleidigung, das ist schade. Es war für mich auch eine neue Erfahrung, wenn du irgendwo drin bist oder in einer Bewegung dabei bist und eine Woche nachher in der Presse liest, was alles darüber geschrieben wird oder wie alle darüber reden, die überhaupt nicht dabei waren, denkst du, okay, wo war ich jetzt letzte Woche? Also du kannst es einfach nicht zusammenbringen.
Ja, du hast gerade schon erwähnt, dein Buch wurde inszeniert am Maxim Gorki Theater von Hakan Savaş-Mitschan und du, ja, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, es läuft, kann man sagen, aber was hast du denn noch für Träume? Es ging viel um Träume, was hast du noch vor jetzt?
Am 30. Juni habe ich meine letzte Lesung. Im Herbst werde ich nur 3 Lesungen machen. Ich möchte mich mehr zurückziehen. In den letzten 3 Jahren war ich nur unterwegs auf einer Lesereise. Und ehrlich gesagt, ich hatte bis jetzt nicht die Zeit, mich mal zurückzuziehen und Gedanken darüber zu machen, was in dieser Zeit alles passiert ist. Und dafür möchte ich mir ab Juli mehr Zeit nehmen. Ich denke gerade über den nächsten Gedichtband nach. Wahrscheinlich wird er 2026 erscheinen. Es gibt eine Romanskizze, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, weil so ganz intensiv hab ich mich mit den Charakteren und mit der Handlung noch nicht beschäftigt. Vieles, was man sich so vorstellt, muss ja auch nicht klappen. Aber ganz ohne Pläne bin ich nicht. Aber davor muss ich zuerst mal den Prozess führen. Also mit mir. Und ich habe ja keinen Druck. Schauen wir mal. Hauptsache, wir bleiben gesund und zufrieden.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute. Trotz des wirklich straffen Programms und Zeitplans. Vielen Dank fürs Hören. Schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Folgt uns auch gerne auf Instagram und TikTok, wo wir zusätzlich zum Podcast auch Videocontent posten. Danke auch an unsere Sprecherinnen dieser Folge, Jana, Julie und Jared. Und beim nächsten Mal ist dann auch wieder Lea dabei, die dieses Mal aus Termingründen nicht konnte. Als nächstes lesen wir das Buch Generation Krokodilstränen. Wir hören uns also in 4 Wochen. Okay, tschüss.